Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Herr Fahle. Ich freue mich, ich bin bei Ihnen. Sie haben mich eingeladen. Ja. Hier, wir sind hier hinter Gießen. Und Sie wohnen ganz wunderschön, ganz oben sozusagen, hier auf dem Berg fast schon. Und es ist wirklich eine ganz tolle grüne Gegend. Das habe ich Ihnen auch jetzt schon gerade im Vorgespräch gesagt. Das ist auch ein bisschen, weil Sie so naturverbunden auch sind, gell?
Ja, ich geh gerne raus. Also ich mache jeden Morgen so, wenn es geht, eine kleine oder eine große Runde. Mhm. Oder ich mache was im Garten. Oder ich schwinge mich auf mein Fahrrad, fahre raus. Hm. Oder ich tippe los und trampe nach Gießen. Oder ich fahre mit dem Bus. Oder ich fahre mit der Eisenbahn. Große Auswahl, jeden Tag.
Und die Eisenbahn gibt es ja auch.
Ja, aber da muss ich hinlaufen. Das dauert eine Dreiviertelstunde.
Okay. Und jetzt haben Sie gesagt, und Sie trampen auch noch nach Gießen?
Ja.
Das geht auch heutzutage noch.
Ja, also im Dorf kennen mich ja viele.
Ja.
Und dann ist es interessanterweise so, dass wenn ich mal woanders trampe, dann nehme ich meistens Leute mit, die vorher auch getrampt sind, in ihrer Jugend und so weiter.
Okay.
Weil unter den Jugendlichen momentan ist es völlig out.
Ja, gell? Deswegen meinte ich das. Das ist das, was ich meinte, dass man so im Grunde sagt, so, das hat, also ich bin Jahrgang 77. Da, ich kenne das schon noch vom Trampen. Also ich habe es selber nicht gemacht, aber so, das war noch ein bisschen gang und gäbe. Man hat mehr Leute so ein bisschen auf der Straße.
Ja, und dann nehme ich die Ukulele mit.
Ah, okay.
Und das macht dann auch was aus.
Okay. Ja. Das ist. Und Sie spielen dann was im Auto?
Naja, oft sagen, jetzt kriegen wir ein Ständchen und dann.
Ach echt?
Dann probiere ich das mal.
Aber das ist ja fast eine Ehre, oder? Für die Menschen, die Sie mitnehmen.
Ja, manche erkennen mich, manche auch nicht.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja. Und mit der Ukulele, das ist gerade ganz witzig. Soll ich sie gerade mal holen? Kann ich sie gerade mal
gerne,
holen?
Gerne, ja, natürlich. Logisch.
Oh. Gut, also die Ukulele ist momentan der heimliche Star von meinen Kinderkonzerten.
Mhm.
Und die habe ich eigentlich immer dabei. Also auch wenn ich in der Stadt spazieren gehe oder ich gehe irgendwo was essen oder so, dann geht die Ukulele mit. Und ich habe dann auch manchmal ganz interessante Gespräche.
Okay,
ja.
Das ist ja toll.
Ja, und dann heißt es, was ist denn das überhaupt? Ist das ein Spielzeug oder ist es ein Musikinstrument?
Mhm.
Manchmal erinnern sich auch Leute, die, sagen wir mal, aus Südamerika kommen, die kennen dann was Ähnliches, sprechen mich daraufhin an. Und ich sage dann oft, ja, die Ukulele ist für mich ganz wichtig, weil bei meinen Kinderkonzerten, da verstecke ich die Ukulele erstmal hinter der Gitarre.
Mhm.
Und irgendwann stoße ich dann einen Schrei aus, das tue ich jetzt mal nicht. Und dann gucken die Kinder und dann sage ich, oh, ist was ganz Schlimmes passiert oder was ganz Eigenartiges passiert, denn meine Ukulele hat ein Baby bekommen. Und dann sagen die Kinder, das glauben wir nicht.
Mhm.
Und dann hole ich meine Ukulele raus und fange dann auch mit ihr an zu sprechen und die Ukulele kann dann verschiedene Sprachen.
Mhm.
Ja, und ich sage, was wollt ihr hören? Die Fremdsprache für deutsche Kinder war eine ganze Zeit lang immer Chinesisch. Da kam erst, wir wollen was Chinesisches hören. Und dann kommt von der Ukulele. Ja, oder was Russisches. Oder was Griechisches. So viel zur Ukulele. Manchmal dann kommt auch was Deutsches, da spiele ich der Kuckuck und der Esel.
Haben die Kinder auch gleich eine Assoziation, wenn sie sagen, ich spiele jetzt was Chinesisches oder was Griechisches, dass sie das auch sofort hören sozusagen? Haben sie das Gefühl, dass die Kinder sagen, ah, das ist, ja, das ist Griechisch?
Ja.
Okay.
Das sind halt auch musikalische Klischees. Also
ja, ja.
Vom Chinesischen
ja, ja.
mit der Pentatonik, ja, oder beim Griechischen diese hellen Bouzouki-Terzen. Oder beim Russischen so dieses Tremolo von der Balalaika. Ja.
Ja, ja.
Das sind so Erkennungsmusikarten vielleicht, ja.
Ist man das, hat man das, ist das anerzogen? Oder ist das so etwas, was man so durch Kultur lernt, so ein bisschen, dass man sofort auf sowas reagiert und sagt, ach ja, stimmt, die, also vom Klischee her, ja. ach ja, Chinesisch. Oder ist auch was dran?
Ich glaube, das ist der Sound von bestimmten Arten von Folklore.
Mhm.
Ja, das, und das ganz typische Instrumente auch, sagen wir mal, für das Griechische die Bouzouki,
mhm.
ah, ja, ja, okay. für das Russische die Balalaika, ja, und für orientalische Sachen mehr eine Flöte oder eine Saas oder sowas.
Mhm.
Ja.
Also irgendwie was auch repräsentativ.
Das liegt, glaube ich, an den Instrumenten. Also die Kinder erkennen das an den Instrumentenklang. Mhm. Ja.
Na gut, dann denke ich natürlich auch, man hat ja schon so, es gibt ja, ich erinnere mich wie die Sendung mit der Maus, die dann immer mit so einer anderen Sprache anfing.
Ja, ja, ja.
Wissen Sie noch, wo jemand dann gesagt genau. hat, das war?
Ja, die machen was Ähnliches.
Ja, das ist so ähnlich.
Ah.
Also, dass man hat das so im Ohr.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen, wie wenn man heute auch Menschen trifft und die sprechen einen Akzent oder sprechen eine Sprache und man überlegt dann, wenn man es noch nicht gehört hat, was ist es?
Ja.
Meistens weiß man es ein bisschen von der Richtung, manchmal auch gar nicht. Gerade so skandinavische Länder sind, wird es schwierig, finde ich.
Ja.
Ja.
Schwedisch, ja.
Wie ist denn da die Musik eigentlich? Gibt es da irgendwas Typisches bei skandinavischen Ländern?
Da wird es schwierig.
Schwierig?
Obwohl, die haben zum Teil wunderbare Musik, also gerade die Schweden.
Mhm.
Ja, und ich singe mittlerweile auch ab und zu ein schwedisches Lied. Warum? Weil Schweden war immer so das Traumland meiner Jugend. Da wollte ich hin und bin dann auch als 16-Jähriger schon mit einem Freund zusammen nach Schweden getrennt, auf dem Auto und auf dem Schiff. Wir sind sogar auf Schiffe rauf im Nord-Ostsee-Kanal und sind dann zu den Kapitänen hin und haben die sehr präzise Frage gestellt, können Sie uns mitnehmen nach Schweden, Norwegen oder Finnland?
Mhm.
Und da haben wir einen nach Schweden bekommen.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Und als ich nach Hause kam, war ich so begeistert von Schweden, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich würde gerne in Schweden leben. Das hat sie mir dann aber ausgetrieben.
Was war denn das Faszinierende an Schweden für Sie damals? Also ich war noch nie in Schweden.
Die Lebensart der Schweden,
ja.
Dieses Freizügige,
ja.
Auch die Natur, die Sprache, so ein gewisser Optimismus von den Schweden und so eine Herzlichkeit, so eine Gastfreundschaft. Ich meine, ich habe da sicherlich hauptsächlich die positiven Seiten der Schweden kennengelernt.
Mhm.
Mein Vater ist als Student, das muss man sich mal überlegen, in den 30er Jahren ist der durch Schweden hoch nach Lappland getrampt.
Getrampt.
Und den Samen in den 30er Jahren.
Mhm.
Das muss man sich mal überlegen.
Mhm.
Und mein Vater ist ja Maler gewesen.
Ja.
Und der hat sein Geld verdient dadurch, dass er die Häuser oder irgendwas von den Leuten gemalt hat, hat Bilder verkauft. Und der kannte noch bestimmte Leute, hat uns die Adressen gegeben und da sind wir dann hin nach Schweden.
Ah, okay.
Ja, und haben die Leute besucht.
Okay. Bestand immer Kontakt dann oder war das einfach so, dass nach...
Die haben sich geschrieben.
Ah, okay, die haben sich geschrieben.
Ja.
Ja. Das ist sehr interessant. Und das war aber eher so, das war alles so auf dem Land oder war das...
Ja.
Okay. Ja.
Das war in der Nähe von Trollhättan und Trollhättan liegt in der Nähe von Göteborg.
Mhm.
Ja.
Aber Sie haben nie so, also haben, so, weil Sie gesagt haben, Ihre Mutter hat es Ihnen dann ausgeredet, da hinzuziehen. Aber war das so eine für Sie so was, was Sie dann so gesagt haben, ach, hätte ich mal? Oder sind Sie jetzt auch zufrieden da, wo Sie jetzt sind, sozusagen? Ich weiß es nicht, es ist ja manchmal so, dass man denkt, ach, vielleicht, wie wäre denn mein Leben dann gewesen?
Ja, das weiß ich nicht. Also. Nee, ich habe mich dann schon anders orientiert. Ja. Dann bin ich ja auch nicht mehr nach Schweden gefahren, sondern meistens in den Süden.
Mhm.
Ja, nach Italien und Griechenland und vor allen Dingen Spanien.
Mhm. Ist das auch dieses, also weil das ist ja auch so, dass, dass wenn man sich mit ihnen konfrontiert, dann gibt es ja einfach diese politische Botschaft in diesen Kinderliedern, die nicht in allen, aber die durchaus vorhanden ist. Und ich auch habe in einem Interview auch eben, haben sie auch gesagt, dass Kinder im Grunde unsere oder schon immer unsere Zukunft sind und waren. Und letzten Endes ich mir dann gedacht habe, naja, das ist für sie wahrscheinlich dieser... diese logische Schlussfolgerung gewesen, dass sie gesagt haben, wir müssen, also wenn man etwas verbessern möchte in dieser Welt, dann muss man eigentlich ganz vorne, ganz unten sozusagen anfangen, dort, wo, wie an der Wurzel sozusagen. Ja.
Ja.
Ist das auch geprägt worden dadurch, dass sie schon so viel unterwegs waren und dann gemerkt haben vielleicht, wie vielleicht manchmal auch beschränkt noch der Blick ist in Deutschland oder so auf Migration oder auf gewisse, auf wenn es um Themen geht wie Fremdenfeindlichkeit oder ja, so, dass, ja. dass sie gedacht haben, da, ich fühle mich da, ich muss da was machen, auch als Künstler?
Ja, sicher. Also ich wollte nie die Welt verbessern, ich wollte auch nicht die Welt verschlechtern, sondern ich wollte den Menschen Freude bringen und so bestimmte Werte, die für mich wichtig sind, wie Toleranz und Völkerverständigung und sowas, dazu zu mit meinen Liedern beitragen. Sozusagen da so einen kleinen Impuls geben im Bereich des Kinderliedes. Weil das zu der Zeit, als ich angefangen habe, das war so Anfang der 70er Jahre, also schon eine Weile her, da gab es sowas eigentlich noch nicht. Da gab es in Berlin das Krippstheater und die haben auch Lieder gemacht. Aber dann gab es der Dieter Süverkrüpp, der damalige angesagte politische Sänger, der hatte damals ein Lied geschrieben, das hieß Der Baggerführer Willibald. Und das war für uns sozusagen ein Anlass, sowas müssen wir auch machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Aber wie waren denn damals in den 70er Jahren die Kinderlieder, die Sie kannten, die andere Menschen?
Naja, so die traditionellen, Hänschen klein, alle meine Entchen und dann die üblichen Schlager, die damals gesungen wurden. Ja. Also ich bin als Kind eigentlich nie mit Kinderliedern im traditionellen Sinne konfrontiert worden, weil ich war nur ganz kurze Zeit im Kindergarten und unser Haus, unser Kindermädchen, die hat uns so alte Moritaten gesungen und Volkslieder und Schlager. Also das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein, das war so ein Lied, eins meiner ersten Lieder, die ich gehört habe. Und dann Zarinda, ein zartes Naturkind und dann so eine schauerliche Muritat von einem Soldaten, der keine Beine mehr hat und betteln gehen muss. Und das waren meine ersten Kinderlieder.
Haben Sie da gemerkt, dass da wie so eine Riesenlücke ist, sozusagen?
Das ist ja, vielleicht war das auch so. Meine Mutter hat mit mir auch nicht gesungen, weil der bei Nazis das Singen im BDM, das Singen verleidet worden ist. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, mir meine Kinderlieder selbst zu schreiben.
Okay. Auch schon als Sie, sozusagen als Sie selbst noch Kind waren?
Nee, das kam später als Student.
Als Student.
Ja, ich habe ja zuerst so am Lagerfeuer gesungen und dann als Student mit einem anderen Studenten zusammen haben wir ein Duo gebildet, Uli und Frederik. Und Uli und Frederik, ja, was haben wir gesungen? Moritaten, Flamenco, Kabarettartige Lieder, Folklore, Protestsongs, so praktisch querbeet alles. Ja, und Anfang der, also so, als Uli und ich auseinandergegangen sind, also verschiedene Wege gegangen sind, Uli hat dann eine Gruppe, eine Deutschfolk-Gruppe gegründet, hieß Elster Silberflug, die auch einen großen Erfolg hatten hinterher. Und ich habe mich dann mit meiner damaligen Freundin Christiane zusammengetan. Wir sind damals hierher nach Salzböden gezogen und da entstanden auch unsere ersten Kinderlieder. Ja, und die waren eben sozialkritisch, die waren politisch aufklärerisch und da standen plötzlich bestimmte Themen im Mittelpunkt, die man in den bisherigen Kinderliedern nicht so finden konnte. Und die haben ziemlich stark polarisiert. Mhm. Ja, wir sind damals von vielen eingeladen, aber auch von manchen ausgeladen worden, wegen dieser Lieder.
Ja, wirklich.
Ja, und in Marburg gab es ja sogar mal den sogenannten Kinderliedskandal, weil, ja, da kamen Kinder nach Hause und sagten zu ihrer Mutter, da waren zwei Studenten, die haben da Lieder gesungen, die heißen Christiane und Frederik. Und dann ist die Mutter, das war eine CDU-Stadtverordnete, in einen Plattenladen gegangen und gibt es von denen eine Platte. Und da haben die im Plattenladen gesagt, das sind Platten, die haben wir nicht, weil das sind Kommunisten. Und dann hat die Mutter messerscharf geschlossen, das sind Kommunisten, die wollen die Kinder agitieren, die wollen das alles unterwandern und, und. Und dann gab es einen Riesenskandal. Die Kindergärtnerin sollte entlassen werden. In der Zeitung stand, rote Laus im Kindergarten, Pelz, kein Zusammenhang bei Baader-Meinhof. Das heißt, es war damals ein Skandal, der hat wochenlang die Seiten der oberhessischen Presse gefüllt.
Mhm. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie sind Sie damit umgegangen? Also was haben Sie das erwartet, dass sowas passieren kann?
Naja, in der Form, in dieser krassen Form nicht.
Okay.
Ja. Das war halt auch eine Zeit, wo die Leute sehr allergisch auf bestimmte Dinge reagiert haben. Und weil man Riesenangst hatte, dass im Kindergarten und dann in der Schule und dann im Betrieb die Revolution anfängt.
Ja. Gut, aber auf der anderen Seite, wenn man sich so jetzt im Nachhinein vorstellt, so ist doch auch, war das nicht auch so ein bisschen dieses Auflehnen, sag ich mal, oder Auflehnen auch gegen die Eltern oder dieses Establishment, gegen das Establishment sozusagen Auflehnen, das war ja auch sehr damals, also das machen natürlich Kinder und Jugendliche immer, aber war auch schon so Zeitgeist, oder? Dass man letzten Endes so ein bisschen diese ganz, also diese alten Strukturen wie aufbrechen wollte, oder?
Ja,
aber war das in der Gesellschaft noch nicht so in der Mitte angekommen?
Mhm.
Damals? Also wie haben Sie das empfunden? War das dann eher...
Das war neu.
Man war eher so eine... Es war wie eine Revolution oder wie eine... Man wurde eher ausgestoßen, wenn man das...
Es hat polarisiert.
Es hat einfach polarisiert.
Das sagte ich ja vorhin auch schon. Manche haben uns eingeladen, manche haben uns ausgeladen. Wir haben auch Drohbriefe bekommen. Studieren Sie weiter auf Kosten unserer Steuergelder. Aber lassen Sie die Hände von der Schulmusik, von der Sie, wie Ihre neueste Platte zeigt, weniger als nichts verstehen. Also es waren ziemlich krasse Kritiken, die dann auch kamen. Aber auf der anderen Seite hat sich damals unsere erste Schallplatte, die Rübe, die hat sich richtig gut verkauft. Ja.
Und das ist ja so ein bisschen das, also ich habe mir diesen Text durchgelesen, da geht es ja darum, also bei diesem Lied, die Rübe, da geht es ja darum, dass alle zusammen versuchen, eine Rübe aus dem Boden zu ziehen, die nicht, was sie dann am Ende nur gemeinsam schaffen und dann zum Schluss, also immer wieder kommt jemand dazu, sie holen immer wieder jemand dazu, dann, aber sie schaffen es nicht, und dann holen sie italienische Staatsbürger oder türkische, ich weiß es nicht mehr genau, was es sind.
Italiener
sind es, gell? Ja. So, Gastarbeiter. Antonio und seine Brüder. Gastarbeiter, damals als Thema. Und dann schaffen sie es sozusagen gemeinsam. Und das meinte ich so ein bisschen jetzt, das, was ich vorhin gesagt habe, so am Anfang, so war das so dieses, haben sie, oder wie war denn damals in dieser Zeit, wie sind denn die Leute mit den, sagen wir mal, mit Gastarbeitern umgegangen und mit Migration überhaupt generell, aus ihrer Sichtweise?
Naja, das habe ich ja in dem Lied auch dargestellt. Ich habe damals Interviews gemacht an Schulen und habe die Kinder so gefragt, wie das ist mit den Ausländerkindern und. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo der eine schimpft auf die Italiener, das sind doch alles Spaghettifresser.
Ja, genau.
Ja, und dann sagt ein anderer zu ihm, ja, und du hast dich neulich beim Geburtstag an Spaghetti fast überfressen. Ja, wir brauchen Antonio und auch seine Brüder. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, es gibt zwar bestimmte Sachen, die dann anderen auffallen, an den ausländischen Mitbürgern, aber dann gibt es eben auch doch viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja? Mhm. Und das haben wir dann versucht, in der Rübe darzustellen. Also praktisch die Unterschiede nicht unter den Tisch kehren und sagen, alles ist gut, ja, so ein rein optimistisches Kinderbild, sondern durchaus auch Unterschiede zeigen und dass es da auch Reibungen geben kann. Aber dass sich solche Reibungen und Konflikte, die aus den Reibungen entstehen, dann eben auch lösen lassen. Hm. Und da können Lieder ein gutes Beispiel sein. Und das wurde auch immer dazu gespielt. Also da ging es dann auch richtig in Bewegung rein.
Hm. Ja. Aber war da ein großer Bedarf? Haben Sie gedacht, so da ist irgendwie... Also ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin Jahrgang 77, so. Ich hatte ja auch früher in der Schulklasse, haben wir einen neuen Mitschüler bekommen, dann hat die Lehrerin gesagt, der kommt aus Marokko, dann haben wir alle gesagt, wow, ist das denn? Also so, das war ja selten. Wir hatten zwei Italienerinnen, wir hatten einen aus Marokko, ich hatte einen türkisch, mein bester Freund war aus der Türkei, so. Das hat sich ja heute sehr stark verändert.
Ja,
muss man ja sagen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr, weil ich da noch zu klein für war, wie die Erwachsenen damit umgegangen sind mit Ausländern. Damals hat man ja noch Ausländer gesagt, das sagt man ja heute nicht mehr. Man sagt ja heute Migranten eigentlich.
Ja.
Damals hat man gesagt Ausländer oder Gastarbeiter, ja, je nachdem. Wie sind die denn damit umgegangen aus ihrer... Ich meine, das kann man ja nicht pauschalisieren. Deswegen ist es natürlich schwierig. Aber nur einfach, wie sie das subjektiv mal so empfunden haben, dass sie vielleicht... Also war man sehr tolerant? War man toleranter vielleicht sogar, als man vielleicht heute denken würde, wie die Menschen damals waren? Weil viele denken ja auch, dass wir heute toleranter sind.
Ja. Das ist schwierig zu sagen.
Hat sich da überhaupt was verändert, Ihrer Meinung nach?
Naja, das, was Sie eben schon angedeutet haben, es gibt eben... mittlerweile auch Schulklassen, wo Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrzahl sind.
Ja.
Und die bringen natürlich auch so ihre bestimmten Verhaltensweisen mit. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Ja.
Ja. Mhm. So im Zusammenhang von Jungs und Mädchen und. Also ich denke mir, dass es da einige Probleme gibt, die schon zugenommen haben. Das ist aber auch regional sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Ja, also hier in Salzböden, da ist es noch so wie früher.
Mhm.
Ja, da sind 2-3 Kinder mit Migrationshintergrund und der Rest ist deutsch.
Mhm.
Aber wenn man dann nach Lolla geht, da ist es umgekehrt.
Mhm.
Ja, da sind dann 5-6 Deutsche und der Rest sind Kinder mit Migrationshintergrund. Aber eben auch schon von Kindern, deren Eltern schon lange Zeit hier gelebt haben.
Ja, ja.
Ja, und die zum Teil auch, die Eltern sind zum Teil auch schon hier geboren. Worden.
Mm.
Ja.
Ja, ja, absolut. Also ich habe, ich habe ja öfter mal auch Kabarettisten oder so zum Beispiel in der Sendung, und es gibt welche, teilweise früher der Humor auch war, also auch Klischees sozusagen, dass man gesagt hat, also auch böse Klischees natürlich, so wie der klauende, stehlende Pole zum Beispiel oder sowas. Und dann habe ich durchaus schon Leute in der Sendung gehabt, die haben einfach gesagt, manche Sachen funktionieren heute einfach nicht mehr, weil sich das Publikum vollkommen verändert hat. Die Generation hat sich komplett verändert. Mhm. Wenn man dann von Klischees spricht, über die vielleicht wir früher noch gelacht haben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist eine andere Geschichte. Aber da ist es so, dass heutzutage junge Generationen, die mit sehr vielen Leuten aus sehr vielen verschiedenen Ländern groß werden, die verstehen den Humor gar nicht mehr und die sagen, was ist daran jetzt lustig? Weil was so.
Ja, ja.
So das hat sich, weil die Gesellschaft sich halt einfach auch gewandelt hat. Ja.
Also ich erlebe es jetzt ganz deutlich in meinen Seminaren, in Kindheitspädagogik, wo auch ungefähr, ich würde mal so sagen, 60% der Studentinnen und der Studenten Migrationshintergrund haben.
Ja, na klar. Aber jetzt zum Beispiel bei diesem Lied Die Rübe, ja, das, also es muss ja schon für Sie so ein Bedürfnis gewesen sein, so ein Lied zu machen, oder? Also Sie müssen ja schon irgendwie so einen Missstand oder ein Problem in der Gesellschaft gesehen haben.
Ja, das kam ja, das war auch regional bedingt, ja. Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal ein.
Okay.
Das ist ja hier in Lolla entstanden. In Lolla gibt es Buderus.
Ja.
Und der Anteil der Arbeiter mit Migrationshintergrund ist enorm hoch.
Okay.
Mhm. Ja, und auch der Anteil von Einwohnern in Lolla ist auch, da ist auch der ist da auch sehr, sehr, sehr hoch.
Mhm.
Und da war das Problem von friedlichem Zusammenleben und von Toleranz, das lag vielleicht näher als hier in Salzböden.
Mhm. Ja. Okay.
Und wir haben halt unsere ersten Kindergruppe, die haben wir in Lolla gehabt. Ja.
Mhm. Mhm.
Und da war das eigentlich ein Thema. Ja, und gut, dieses Lied von der Rübe, dieses Motiv vom Rüben rausziehen, das gibt es auch schon im Märchen. Und es gab damals ein chinesisches Poster, wo Kinder zusammen eine Rübe rausziehen.
Mhm.
Und es gibt auch ein russisches Märchen dazu und. Dieses Märchenhafte und, wenn man so will, dieses Mythische von diesem Lied, das führt auch dazu, dass es eben heute noch gesungen wird und nicht nur für eine damalige Situation gut war. Das ist ja interessant.
Ja, zeitlos ist sozusagen.
Es war sozusagen zeitkritisch, wurde als zeitkritisch wahrgenommen und auch kritisiert und verurteilt, aber darüber ist die Zeit hinweggegangen.
Mhm.
Ja, und heute, ab und zu singe ich das Lied noch. Hm. Ich habe heute ein anderes Lied, das Lied von Aische und Jahn. Das singe ich eigentlich lieber heute als die Rübe.
Hm.
Aber die Rübe ist sozusagen das Lied, mit dem meine Lieder groß geworden sind, sozusagen, ja.
Aber Sie meinen auch, dass letztendlich wie ein bisschen in einer größeren Stadt, wenn einfach dann ist der Migrationsanteil höher und dadurch die Leute sind es dann gewohnt und dadurch ist vielleicht auch das Zusammenleben einfacher oder toleranter, als sagen wir mal, wenn man es nicht so kennt.
Es ist viel mehr Thema und es ist auch viel mehr Problem.
Also ist es problematischer dann dadurch oder ist es weniger problematisch? Weil auf der anderen Seite ist es auch so, ich hatte ein Ijoma Mangold, das ist ein Literaturkritiker, er ist selber schwarz, sein Vater kam aus Afrika, er ist aber in Heidelberg geboren, aufgewachsen bei seiner Mutter und ist jemand, der sich immer sehr eloquent ausdrückt und er hat das irgendwann so, er erzählt das auch in meiner Sendung, er hat das sich so angeeignet, weil er letzten Endes immer, wenn er irgendwo in einen Laden gegangen ist, haben die Leute natürlich durch seine Hautfarbe erstmal natürlich Vorurteile gehabt. Und wenn er dann mit diesem hochgestochenen Deutsch gesprochen hat, konnten die das manchmal gar nicht mehr einordnen.
Ja.
Und er hat gesagt, auf der anderen Seite ist es aber auch nicht, ist es auch was Normales, auch aus der Evolution heraus, dass man natürlich auf Andersartigkeit, damals zum Beispiel in den 70ern oder wann auch immer, natürlich erstmal mit Vorsicht reagiert hat, weil das haben früher, was weiß ich, vor 5000 Jahren oder so haben die Menschen das auch gemacht, wenn dann irgendwie kamen Fremde und dann haben die gesagt, okay, wer ist vielleicht gefährlich. Ja, ja. Also es ist erstmal nichts Negatives.
Ja.
Man muss das nur überwinden.
Ja.
Das ist halt, darin liegt ja dieser die Aufgabe. Ja.
Ja. Und das liegt eben auch daran, dass nichts auf der Welt nur weiß oder schwarz ist.
Ja.
Also der Fremde, der kann der Feind sein.
Ja.
Der Fremde kann aber auch faszinierend sein.
Ja.
Ja, es gibt ja auch so deutsche Schlager, Zigeunerjunge oder lustig ist das Zigeunerleben, ja, wo das unglaublich fasziniert, die Fremden unheimlich fasziniert sind.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das ist ja gerade das auch irgendwie so das Perverse, ja, dass diese Klischees und diese fast kitschige Zuneigung zum Fremden und die Liebe zum Fremden und die Verehrung, Faszination, die das Fremde auslöst, dann eben auch relativ schnell umschlagen kann in Aversionen und in ganz schlimme Dinge.
Mhm. Das stimmt, ja. Ja gut, aber das
ist beides da.
Ja, ist beides da.
Ja.
Was vielleicht auch manchmal, wie man sagt, Liebe und Hass sind sich ganz nah.
Ja.
Wissen Sie so? Und auf der anderen Seite sowas vielleicht auch.
Ja.
Sind Sie eigentlich jemals wie in Ihren Texten, weil man heute so ein bisschen mehr auf Sprache achtet, weil Sie gerade sagten mit Zigeunerjunge und so, mal zensiert worden? Oder ist das mal an Sie, jemand an Sie rangetreten? Ich kenne ja nicht alle Ihre Texte, aber
ja,
dass jemand gesagt hat, oh, das würde man heute nicht mehr so sagen?
Naja, es sind schon Kritik geäußert worden am Katzentanz. Der hätte rassistische und sexistische Elemente drin.
Mhm.
Und sowas sollte man besser lassen.
Mhm.
Das war aber nur eine kurze Zeit, ja, wo das gesagt worden ist. In letzter Zeit habe ich eigentlich nichts mehr gehört in der Richtung.
Haben Sie nicht auch bei diesem Katzentanz das mal irgendwann wie ein bisschen umgeschrieben?
Ja, das haben wir dauernd umgeschrieben. Wir machen das ja so, wenn wir die Lieder singen vor Kindern, dass wir auch jeweils auf die Situation eingehen.
Mhm.
Und beim Katzentanz war das ja oft der Fall. Mhm. Also ob sie ihn jetzt küsst oder umarmt, das changierte dann ab und zu.
Okay, mal ein bisschen, ja. Okay. Ich hatte auch irgendwie gelesen, dass sozusagen die Katze, die ja mit den anderen nicht tanzen will, weil die irgendwie immer irgendwie so sind, wie sie irgendwas haben, sind zu moppelig oder irgendwas so. Dass es irgendwie auch eine Version gibt, wo sie es dann doch am Ende macht.
Ja, ja, klar.
Und es gibt auch eine, wo sie es nicht macht, sozusagen.
Ja, ja,
ja. Das war das dann auch sozusagen motiviert dadurch, dass man gesagt hat, ja, er muss, weil das ist ja auch so ein bisschen mit dieser Andersartigkeit, dass so letztendlich die Katze am Ende die Andersartigkeit ablehnt oder dann halt auch doch annimmt.
Weiß ich nicht, also so allzu lieb dürfen ja Kinderlieder auch nicht sein. Ja.
Ja,
das ist es ja. Da muss ja auch mal irgendwas vor, was sozusagen so einen Haken bildet, der dann hängen bleibt.
Mhm. Ne?
Und es ist eben realistisch so, dass auf der Tanzfläche, wenn da gewählt wird und so weiter, dann wählt man eben.
Mhm.
Ja, und will den oder die, mit der jetzt tanzen, mit der nicht.
Ja, ja.
Das ist was ganz Normales im Leben. Warum soll das nicht auch im Kinderlied vorkommen?
Mhm.
Ja.
Ah ja, natürlich, absolut, absolut. Ist denn die, so dieser Umgang mit Kindern insgesamt, der hat sich ja schon stark verändert, oder? Also, dass man heute, ich meine, wenn man heute so spricht wie von Helikoptereltern oder von, also ich kenne es ja selber, ich kenne es meistens sogar auch von kinderlosen Menschen, die eher das sozusagen auch dann überhaupt zur Sprache bringen, dass sich alles nur noch um die Kinder dann dreht. Ja?
Ja.
Also ich habe Ihnen ja in einem Vorgespräch gesagt, ich arbeite in der Gastronomie, wenn dann haben wir ja oft Eltern mit Kindern, wenn dann meine kinderlosen Kollegen, denen ist das ja eher ein Dorn im Auge, wenn die merken, okay, das Kind steht absolut im Mittelpunkt und kann tun lassen, wo dann manche sagen, ja, das müsste man mal, oder dieses Klassische, früher hätte man mal gesagt, so jetzt, also weil halt früher war es halt immer ein bisschen anders, da durften die Kinder nicht so mitentscheiden.
Ja. Ja.
Begrüßen Sie so eine Veränderung?
Also das finde ich gut.
Mhm.
Aber das Dauern, dass die Kinder jetzt dauernd mit den Eltern zusammen sind, das würde mir als Kind nicht so gefallen. Okay. Ich würde dann lieber meine eigenen Wege gehen.
Mhm.
Ja.
Meinen Sie, das hat zugenommen?
Ja.
Mhm.
Und ich würde mir auch als kleiner Junge keinen Sturzhelm aufsetzen lassen. Ja.
Mhm. Mhm.
Also das ist schon krass, also diese Sicherheitsvorkehrungen.
Mhm. Ja, das hat sich schon sehr stark verändert, das
stimmt.
Ja, das ist richtig. So dieses, was man so gesagt hat, so klassisch irgendwie aufs Fahrrad setzen, einfach fahren
letztendlich. Ja.
Und wenn man fällt, fällt man halt. Dann hat
ja,
man
ja.
halt so diese typischen aufgesprungenen Knie, die man früher irgendwie immer hatte.
Ja. Ja.
So.
Also ich glaube, Fallübungen für Kinder und so, dass die mal hinfallen lernen, das ist was unglaublich Wichtiges.
Ja.
Ich würde sogar sagen, selbst in Altersheimen, Seniorenheimen, wie man das heute nennt, es ist wichtig, solche Fallübungen zu machen, weil so viele Verletzungen kommen durch Hinfallen zustande, weil man nicht mehr gelernt hat zu fallen.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, das stimmt natürlich, dass man ein bisschen auf das vorbereitet ist, was kommt.
Ja.
Ja, ja gut, okay.
Ich war ja bei der Bundeswehr und da war ein Ausbilder, der war bei den Fallschirmjägern gewesen.
Ja.
Und der hat uns so Fallübungen beigebracht. Und die sind ganz, ganz wichtig, finde ich die. Also auch beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ja, ich würde eher sagen, kein Sturzhelm, aber Fallübungen machen. Ja, dass man mal in der Wiese oder so in Sand fällt, dass man weiß, wie das geht.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber da muss man natürlich auch wieder ein bisschen mutig sein. Auch als Eltern muss man ein bisschen mutig sein, gell? Ja. Dass man so ein bisschen dieses Urvertrauen, aber auch so ein bisschen die Eigenständigkeit und das Vertrauen, was die Kinder in sich selber haben, auch fördert, glaube ich.
Ja.
Das ist ja schon etwas, was Sie eigentlich Zeit Ihres Lebens gemacht haben, oder? Dass dieses Urvertrauen, dass die Kinder selber ein gewisses Vertrauen in sich selber finden, das ist ja das, was Ihnen eigentlich am Herzen liegt und lag, oder?
Ja, also diese Bestätigung der eigenen Selbstständigkeit und dieser Impuls, Dinge zu machen, auch durchzusetzen, ist glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges.
Ist das denn auch durch Ihre eigene Geschichte passiert oder durch die Umgebung, in der Sie groß geworden sind, dass Sie gesagt haben, das ist mir nicht so widerfahren, ich möchte das gerne so weitergeben oder möchte, dass den anderen Kindern es anders geht? Oder
was ja, oder das ist mir widerfahren und ich möchte das weitergeben.
Weil es so schön war.
Also das war jetzt nicht nur, also was in meinen Liedern vorkommt, ist nicht nur so, dass ich mit meinen Eltern nicht klargekommen bin, sondern das beruhte auch darauf, meine Eltern waren beide Künstler und die haben sich in bestimmten Bereichen nicht so viel um unsere Erziehung gekümmert. Und das war uns ja recht. Weil wir hatten da bestimmte Freiheiten, um Dinge selber entdecken zu können. Ja, und das spielt auch in meinen Kinderliedern eine Rolle.
Aber was zum Beispiel? Also wo hatten Sie...
Ja, raus in die Natur gehen, alleine, größere Wanderungen machen.
Okay.
Alleine lostrampen. Ja.
Okay.
Lag sicherlich auch daran, dass mein Vater als Student auch getrampt ist.
Das heißt, die hatten keine Angst um Sie?
Meine Großmutter hatte mehr Angst als meine Mutter. Die haben mir immer schon vertraut. Aber es gab schon auch Ängste oder so, die mir dann lästig wurden, wo ich dann auch ein bisschen gemogelt habe. Ja, ich habe zum Beispiel Trampfahrten unternommen, die habe ich alleine gemacht und habe dann aber zu Hause erzählt, ja, wir waren zu zweit, also macht euch keine Sorgen.
Naja. Ja, ich habe früher, weil ich finde, es ist ja nicht so anormal, dass man sich um seine Kinder Gedanken macht. Ich habe ja, wie gesagt, selbst eine Tochter, aber ich habe manchmal, wenn ich irgendwie zu ängstlich war, habe ich auch irgendwann gedacht, so ein bisschen... Sie hat ja so einen eigenen Lebenssinn und so ein eigenes Urvertrauen irgendwie in sich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich zu sehr meine Angst auf sie projiziere, dann störe ich das und das steht mir gar nicht zu.
Ja.
So.
Ja, ja.
Also habe ich mich selber wirklich ermahnt und habe gesagt, so lass es. Das ist irgendwie nicht fair.
Ja.
Ja. Diese Angst, weil ich komme eher aus einem Elternhaus, wo meine Mutter war unglaublich ängstlich, hätte mich am liebsten in einen Glaskasten gesetzt den ganzen Tag. Und damit hat sie mir aber auch was genommen.
Ja.
Und das ist eigentlich dann, irgendwann wird das unfair. Aha. Und deswegen glaube ich auch, dass man bis zu einem gewissen Grad die Kinder schon machen lassen soll.
Ja.
Ja, weil auch nicht, man muss nicht immer mit dem Schlechtesten rechnen, glaube ich.
Ja, ja.
Also so, man muss nicht immer damit rechnen, dass wenn sie keinen Helm aufhaben, dass sie direkt irgendwie sich den Kopf aufschlagen und verbluten. Das muss nicht unbedingt sein. Mir ist es auch nicht passiert.
Ja.
Und so, aber
ja.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
Ja. Man müsste mal die Helmträger fragen, ob sie in ihrem Leben den Helm schon mal wirklich gebraucht haben.
Ja.
Das fände ich eine interessante Frage. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber ich vermute mal fast, die meisten sind noch nicht in eine Situation gekommen, wo sie wirklich auf den Kopf gefallen sind.
Nee. Also das ist natürlich jetzt eine These, wenn ich so das überzeugend sage, so nee, auf keinen Fall.
Ich weiß es nicht.
Wer weiß.
Ja.
Aber ich kenne das auch. Ich kenne auch Leute, die haben nicht nur einen Helm an, sondern die haben ja dann auch diese reflektierende Jacke an und so und so viele Lichter am Fahrrad und das und Dings und am besten noch so einen Abstandshalter und fahren aber dann fast 60 Stundenkilometer den Radfahrweg entlang, sodass man manchmal schreiend wegspringen muss, damit man nicht überfahren wird.
Ja.
Das ist schon ein zweischneidiges Schwert.
Ja. Also es gibt ja so bestimmte Sachen, die mir heute auffallen, weil ich halt schon ein bisschen älter bin und das einfach früher anders war.
Ja. Ja.
Das eine war, eine ist, dass zum Beispiel bei uns im Winter viele Leute schwarz tragen.
Aha.
Ist mir aufgefallen.
Aha.
Also die
heutzutage.
Die Farbe schwarz im Winter heutzutage hat zugenommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ungefähr, ich weiß nicht, 80-90% der erwachsenen Menschen heute Turnschuhe tragen.
Oh ja, ich auch.
Ja. Wie kommt das? Also zu meiner Zeit, da haben wir, brauchten wir Turnschuhe zum Turnen in der Turnhalle und die hatten wir überhängen und sind mit den überhängenden Turnschuhen in die Schule gegangen und hatten natürlich andere Schuhe an.
Mhm.
Ja, und heute ist es so, dass es solche Schuhgeschäfte kaum noch gibt, wo man so andere Schuhe kriegt. Also das ist sehr, sehr stark zurückgegangen.
Das stimmt.
Und alle Leute haben Turnschuhe an und die sind ja auch nicht billig. Also da gibt es ja so bestimmte Marken Turnschuhe, die kosten echt Geld. Nicht?
Ja. Ja, Leute, die das sammeln, Leute, die
und sich... Und da ist auch die Frage, warum? Warum zieht die Oma und der Opa und was weiß ich, alle möglichen, warum ziehen die Turnschuhe an?
Ist bequemer?
Bequemer ist, ich glaube, das geht auf verschiedene Faktoren zurück. Mhm. Bequemlichkeit ist sicherlich einer.
Mhm.
Ja, aber es gibt eben auch andere, es gibt eben auch bequeme Lederschuhe, so ist es nicht.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ich denke, ein anderer Faktor könnte sein, dass die ganze Zeit, die ganze Welt schnelllebiger geworden ist. Und dass sich die Menschen immer so ein bisschen on the run fühlen. Und das macht man natürlich besser mit Turnschuhen. Ja, man ist sozusagen immer so ein bisschen sportlicher dadurch.
Auch wenn man es nicht ist.
Könnte schnell laufen, wenn es mal heiß wird.
Ja.
Aber ist mir erst letztens klar geworden, woran liegt es eigentlich, ja?
Mhm.
Frauen, Männer gleich, ja, und auch zum Beispiel junge Musliminnen, ja, die sind sozusagen in ihrer besonderen Kleidung, ja. Aber unten drunter sind die Turnschuhe.
Ja, ja? Ja, gut, okay. Ja,
und das passt nicht immer, also, aber Turnschuhe müssen es schon sein.
Mhm.
Ja?
Ja, ja, darüber habe ich noch nie so wirklich, also, haben Sie dann, als ich hierher gekommen bin, gedacht, auch schon wieder einer mit Turnschuhen?
Nee,
das haben Sie nicht gesagt. Nee. Okay, gut, da bin ich froh.
Das ist ja so normal. Das fällt ja keinem auf.
Ja, okay. Ja, ja.
Ja. Mhm. Also ich denke mir auch für die Jugendlichen heute, für die ist es so normal, die können sich das gar nicht anders vorstellen.
Es geht. Also hätte ich heute mal meine Stiefel eher angezogen, was ich erst wollte, dann hätte ich mich ganz anders gefühlt jetzt bei diesem Teil des Gesprächs. Da hätte ich auch gedacht, warum Turnschuhe? Aber jetzt habe ich selber welche an. Weil es dann für mich tatsächlich bequemer ist, ich bin es dann gewohnt, durch meine Arbeit als Barkeeper muss ich sozusagen sogar diese Schuhe tragen. Kann ich nicht mit Stiefeln arbeiten, weil ich die ganze Zeit hin und her flitze. Aber so normalerweise habe ich das früher, da haben die Leute auch eher immer gesagt, warum hast du eigentlich im Sommer Stiefel an? Ja.
Ja.
Aber es war für mich immer auch vom Wohlfühlen. Also weil ich manchmal das Gefühl habe, also es ist natürlich alles Ansichtssache und so weiter. Mhm. Vielleicht ist es in anderen Ländern auch nicht viel anders. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ab einem gewissen Grad im Sommer fallen alle Hüllen sozusagen. Oder wenn man dann ein bisschen was Dickeres anzieht, weil man sich dann wohlfühlt in seiner Haut und mit seinen Klamotten, dann gucken alle gleich, was stimmt mit dem nicht? Weil normalerweise muss man doch am besten nur so Schlappen tragen und irgendwie was ganz Leichtes.
Ja.
Das sind so. Das ist ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, es ist was Deutsches.
Ja?
Ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Ich finde das Deutsche nicht, also relativ schlecht gekleidete Menschen sind.
Das ist eine gewagte These.
Ja.
Also ich habe auch bei den bei den Schwarzträgern.
Ja.
Ich habe dann verschiedene gefragt, warum tragen, die wussten es zum Teil nicht.
Hm.
Die haben sich ja nie drüber Gedanken gemacht. Also als würde man, als wäre das ganz normal, dass man schwarz rumläuft. Also ich meine, es gibt so als Existenzialistenfarbe.
Ja, ja.
Als ich früher nach Paris gefahren bin und so weiter, da hatten wir also schwarze Rollkragenpullover an.
Ja. Ja, ja.
Ja?
Ja, ja. Das finde ich,
da
ja.
war das aber, das gehört jetzt zu unserer Weltanschauung, sowas schwarz zu tragen.
Ich habe auch noch ein schwarzes Hemd heute an. Ich mache alles falsch. Nein, aber das nee, auch.
Es geht ja nicht um falsch. Geht nicht um falsch oder richtig. Es geht nur darum, was bewegt die Menschen, was zu tun. Also das interessiert mich halt.
Aber ist das nicht auch wie zum Beispiel die Autofarbe, die mittlerweile eigentlich so ist, dass es, ich weiß nicht, ob es das schon immer so war, aber es gibt nur schwarze, weiße und silberne Autos. Und es gibt andere Farben, gibt es auch, aber
weniger.
Die meisten Leute fahren schwarz, silber oder weiß.
Stimmt.
Und so, weil das ist so ein bisschen, ich habe da das Gefühl, es ist so neutral, also es ist so, ich meine, dadurch sehen auch alle Autos gleich aus, mittlerweile, auch durch die Form, aber auch durch die Farbe, aber die Leute wählen das auch gerne, die haben das Gefühl, das ist sowas Klassisches, sowas, können nichts falsch machen damit.
Ja, ja, also ich habe auf der Bühne, habe ich immer ein rotes Hemd an.
Ja, aber wann haben die Leute sich früher bunter gekleidet?
Nicht bunter, aber doch farblich vielfältiger, sage ich mal.
Mhm.
Ja, ich meine, das merkt man ja, wenn man nach Indien kommt oder Afrika, ja, wie da Farben in der Kleidung eine Rolle spielen.
Das stimmt.
Ja.
Aber liegt das nicht vielleicht daran, dass man auch dadurch so wie nicht so auffällt, dass man eher angepasster ist, wenn man schwarz zum Beispiel trägt?
Kann sein.
Aber wenn ich jetzt schwarz trage oder ein orangenes Hemd mit einer grünen Hose, schon ein Unterschied.
Ja, das kann sein.
Wie die Menschen mich wahrnehmen, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ich meine, bei Beerdigungen trägt man ja auch schwarz.
Ja.
Ja.
Ich glaube schon.
Und mir kommt die Fußgängerzone manchmal vor wie eine einzige Beerdigung. Weil die alle in schwarz rumlaufen. Ich weiß nicht, wie das bei Frauen ist, das sogenannte kleine Schwarze.
Ja.
Das hat wieder eine andere Bedeutung.
Das hat wieder eine andere Bedeutung, ja.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Okay. Das ist interessant.
Es gibt natürlich auch bestimmte Schuhmoden.
Mhm.
Also ich habe neulich im Seminar die Übung angefangen mit Fußbewegungen.
Mhm.
Ja, wir haben so die Zähne, die Zehen aktiviert und. Und dann habe ich ein Gedicht aufgesagt. Es ging folgendermaßen. Fußsohlen sind, das habe ich gelernt, von allen Körperteilen der tiefste und am weitesten von meinem Kopf entfernt. Fußsohlen sind ein Grenzorgan, denn da fängt der Mensch, wenn er geht, erst an. Fußsohlen haben ein eigenes Gesicht, doch sehen sie sich niemals im Spiegel nicht. Fußsohlen können Grimassen schneiden, wenn sie in totschicken Schuhen leiden. Der Mensch ist sehr stolz auf Kopf, Herz und Hände, doch hier sagen Fußsohlen auch mal ein Wort. Gründliche Grüße vom anderen Ende. Das habe ich also vorgesagt. Und dann sollten die Studentinnen, die sollten dann in ihre Fußsohlen reinfühlen und wie fühlen sie das und, ja. Und da war eine Studentin dabei, die hatte so Schuhe, das ist anscheinend der neueste Hit.
Aha.
Und zwar sind das so ganz dicke Sohlen.
Aha.
Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben.
Aha. Kann sein.
Das sind so fast so eine Mischung zwischen Turnschuh und Moonboot. Auch meistens schwarz, aber ganz dicke Sohlen.
Ah ja, klar. Ich
glaub, und die ich weiß, hatte sichtliche Schwierigkeiten, jetzt ins Fühlen zu kommen.
Ja, okay.
Wegen der dicken Sohlen.
Ja, na klar.
Das ist auch nicht so, ohne in so dicken Sohlen zu gehen.
Mhm.
Ja, aber trotzdem sind die da.
Mhm.
Ja.
Ja, na klar. Logo.
Das sind dann so andere Sachen. Ich meine, gut, ich bin früher auch eine Zeit lang in spanischen Cowboy-Stiefeln rumgelaufen. So etwas gibt es ja auch.
Hm.
Ja.
Na gut, aber das ist ja auch dann ein bisschen, also das eigene, sich neu fühlen, ein bisschen
Identität. Ja, das hängt dann mit der Rolle zusammen, die man einnimmt.
Ja, die man reinnehmen möchte. Ja. Das kann ja auch was, das ist ja was ganz Tolles auch vielleicht. Ja. So, das kommt ja ganz drauf an. Aber das ist auch wieder, weil sie es hatten von der Farbe schwarz in meinem Job, in meiner Gastro, da ist zum Beispiel, da sollen wir alle schwarz tragen, das ist ganz wichtig.
Ja?
Alle, die da arbeiten, sollen schwarz tragen, dass wir
einfach,
das als klassisches, als klassische
Farbe. Dezent, ist, ja klar, der Ober hat schwarz an.
Ja, also ich meine, natürlich haben wir auch T-Shirt und so weiter und schwarze Schürze und so, wir haben jetzt keine, manche haben vielleicht auch mal ein Oberhemd an oder so, aber einfach um, naja gut, um eine gewisse, wie eine Zusammengehörigkeit natürlich, also dass man uns gleich erkennt, alle, die schwarz tragen, sind die hier dafür zuständig.
Ja.
Und natürlich, also es fällt keiner aus der Reihe, so ist es da nämlich auch ein bisschen, weil wenn einer dann auf einem knallbunten roten T-Shirt rumläuft.
Ja, stimmt.
So, dann fällt er halt aus der Reihe, so ein bisschen.
Ja.
Aber eigentlich ist ja dieses aus der Reihe fallen auch ein bisschen das, was sie gerne auch mit ihren Liedern vorangetrieben haben, oder? Und deswegen fällt ihnen das vielleicht auch auf heutzutage, wenn die Leute nicht mehr so gerne aus der Reihe fallen, oder?
Kann sein,
Weil so ein bisschen, das ist, sie haben ja immer auch eine gewisse Art von Individualität gefördert, oder?
Ja, also als ich meine allerersten Kinderlieder den Kindern vorgestellt habe, da haben die gesagt, das sind gar keine richtigen Kinderlieder, aber sing mal noch eins.
Die Kinder, das finde ich auch nochmal interessant. Glauben Sie eigentlich, dass die Kinder, weil die haben ja nicht jedes Lied so gleich so verstanden, oder das ist die Frage, ist das etwas, was die Kinder auch unbewusst verstehen, dann sozusagen, die Lieder, wenn es um die Texte auch geht? Sind das diese, wie sind das Botschaften, die man unbewusst versteht? Zum Beispiel dieser Katzen-Tatzen-Tanz als Beispiel. Dass man sagt, da ist diese Katze, die will erstmal mit denen, die anders sind, nicht tanzen, und das Kind versteht das, kann das übersetzen. Ja.
Dass, also ich glaube schon, das ist eine ganz wichtige Sache, dass viele Wahrnehmungsprobleme, also wenn Kinder ein Lied ganz, ganz gut finden und dafür Feuer und Flamme sind, dann laufen da auch immer bestimmte Ebenen unterhalb der Bewusstseinsebene ab.
Mhm.
Ja, ich denke zum Beispiel mal die Vorliebe für eine Kaffeekanne.
Mhm.
Wenn man jetzt ein Kind fragt, warum findest du das gut, da wird es irgendwas sagen. Ja. Aber das, was das Kind wirklich zu dem Lied hinzieht, das kann das Kind vielleicht gar nicht sagen. Das ist einfach nur dieser Prozess der Identifikation mit dem, was in dem Lied ausgesagt wird.
Mhm.
Ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
Mhm.
Und das ist mir auch manchmal, fällt mir das auf, dass es so Resonanzen gibt auf Lieder.
Mhm.
Und ich denke dann, hoppla, warum finden die Kinder das Lied eigentlich gut? Ja.
Hm. Aber es ist auch die Melodie auch, oder? Die die Kinder dahin führt. Also ist das eigentlich die Verpackung?
Die
also,
Melodie und das Thema. Ja.
Ja, aber ist die Melodie manchmal auch die Verpackung, um die Kinder zum Thema zu führen?
Ja, klar.
Ja.
Und es gibt ja viele, es gibt ja eine ganze Reihe von Liedern, die wirklich lustig sind.
Ja.
Aber es gibt eben auch die anderen Lieder, die traurig sind. Ja, und ich habe es auch öfter schon gehabt, dass eben Kinder angefangen haben zu weinen oder so. Mhm. Das gab es auch.
Mhm.
Natürlich nicht so oft, weil Kinderlieder so als Gattung sind eigentlich so ein Muntermacher-Medium.
Ja, ja.
Ja, aber diese ständige Muntermacherei, die geht auch an den Gefühlen von vielen Kindern vorbei.
Mhm. Also ist das auch so ein bisschen dann wie der Mut oder aufzurufen, auch traurig zu sein, bewusst.
Ja, ja.
Hm. Was also man eigentlich immer vermeiden will, so ein bisschen.
Ja, ich habe so ein Lied, das handelt von einem Mädchen, was eine Katze hat, und eines Tages ist die Katze gestorben.
Hm.
Und dann frage ich die Kinder immer, wenn ich das Lied singe und die Katze stirbt in dem Lied, dann sind die Kinder meistens ganz traurig und zum Teil auch betroffen. Und vielleicht verdreht die Lehrerin auch die Augen, wie kann man sowas für Kinder nur singen. Ja, aber manchmal, ich frage dann meistens hinterher, wollt ihr jetzt noch ein lustiges oder ein trauriges?
Mhm.
Ja, und meistens kommt dann, wir wollen jetzt ein lustiges. Aber In einigen Fällen habe ich eben auch das andere erlebt, dass sie, wir möchten noch so ein Lied hören.
Ist das dann also so wie, dass man so ein Bedürfnis erstens danach hat, weil es Realität auch ist, weil es auch die Realität der Kinder da teilweise ist, dass sie sagen, ich will auch das, weil ich vielleicht davon nicht, auch weil das ein interessantes Thema ist oder Themen sind, die, mit denen ich ja nicht konfrontiert werde, die einfach von mir ja ferngehalten werden eigentlich. Ja. Und man sich, man hat ja immer irgendwie einen Wunsch nach Realität und nach was Echtem.
Ja.
Dass die Kinder vielleicht deshalb auch dann sagen, ja, wir möchten vielleicht doch noch ein Trauriges auch hören.
Ja, weil sie da, manchmal ist es auch so, dass traurige Lieder eigentlich mehr trösten als oberflächlich lustige Lieder.
Mhm.
Ja, also zum Beispiel bei dem Lied von der Katze, da heißt es in einer Strophe, kommt eine Katze in den Himmel oder stirbt sie einfach so? Ja, sie fehlt mir und ich weiß, gar nichts macht mich heute froh. Und dann ist das Lied zu Ende. Und da lasse ich die Kinder natürlich in gewisser Weise allein, weil die Kinder sich was anderes wünschen und sich zum Teil auch was anderes vorstellen. Ja? Also deswegen singe ich jetzt, habe ich schon ein paar Mal gesungen, kommt eine Katze in den Himmel oder stirbt sie einfach so? Ja, ich weiß, den Himmel gibt es und das macht mich wieder froh. Ja. Da kann man jetzt sagen, das ist ein billiger religiöser Trost und sowas gibt es ja gar nicht und. Ja, da kommt jetzt Religion rein. Aber ich denke mir, Kinder brauchen das. Und wir haben irgendwie alle irgend so eine Vorstellung von etwas Größerem oder von etwas, was über unser Leben rausreicht oder und. Also wir müssen schon ziemlich anstrengen, um uns zu sagen, es gibt's alles nicht. Ja.
Ja, wir wollen es wahrscheinlich auch nicht, oder? Also wir wollen, also irgendwie auch egal, wie rational wir veranlagt sind oder wie wir groß, oder ich glaube eher, wie wir geprägt worden sind, glaube ich auch, wie rational wir geprägt worden sind. Wir wollen ja trotzdem an was glauben.
Ja, und dieser Glaube ist, glaube ich, steckt auch, dieses Glauben wollen steckt organisch in uns drin, weil wir uns ja zunächst mal erleben in völliger Abhängigkeit von der mütterlichen Zuwendung. Und die frühe Mutter und die Vorstellung, wie wir der frühen Mutter entgegenbringen, ist ja schon so ein bisschen sowas wie der liebe Gott. Die ist allmächtig und.
Ja, stimmt. Ja.
Später wissen wir ja, sie ist auch nur ein Mensch.
Mhm.
Ja, und hat auch ihre Fehler. Aber es gibt so eine bestimmte Phase, wo die Mutter und vielleicht auch der Vater dann schon so eine transzendentale Aura haben. Und das steckt, glaube ich, in den meisten Menschen drin.
Ich glaube auf jeden Fall. Also ich muss da immer auch daran denken, wenn man gesagt hat im Krieg oder so, dass die Soldaten, die schwer verletzt dann gestorben sind, tödlich verletzt waren, dass die immer nach der Mutter auch oder ganz oft nach der Mutter gerufen haben und so weiter. Ja. Als da wirklich dann dieses Sinnbild von, das ist jetzt dieser Mensch, ist der Einzige, der mir noch helfen kann.
Ja.
Wo ich mich fallen gelassen habe, die mich aufgefangen hat. Ja. Also das steckt ja da drin eigentlich.
Ja.
Und Sie meinen aber auch wirklich dann diese, wirklich wie eine Assoziation von der Mutter zu einem spirituellen Wesen, einem etwas, was danach kommt, etwas Höheres sozusagen, dass das davon beeinflusst ist?
Also die ganzen frühen Religionen, die haben das ja aufgegriffen. Die haben ja auch der mütterliche Aspekt Gottes. Und selbst der Vatergott ist ja auch einer, der schützt und der Orientierung gibt und so weiter. Ja, also ich denke mir, dieses Urvertrauen in etwas Höheres oder in etwas, was übrig bleibt, wenn wir diesen irdischen Leib verlassen und so, das steckt schon in den Menschen drin. Es gibt ja sozusagen die ewigen Zweifler und es gibt die vorschnellen Antworten. Ja, und ich bin da so in der Mitte. Mhm. Ja. Aber ich singe auch mittlerweile dieses Lied von der Katze sehr gerne. Mhm. Ja. Und singe auch zum Teil jetzt meine Lieder in Gottesdiensten, also bei uns hier in der Kirche. Ja. Ich bin selber als Student aus der Kirche ausgetreten, aber ich denke, inzwischen ist es auch wichtig, zum Beispiel Kindern so eine Orientierung zu geben, da ist noch etwas, auf das kannst du dich verlassen. Und das ist ja auch bei den Kindern schon, die haben ja so eine bestimmte Vorstellung, dass sie dann Engel werden oder sowas. Ja. Ich habe das schon erlebt, ich habe in Gießen in der Station Piper gearbeitet und da sind ja oft Kinder, die ich da erlebt habe, die dann später gestorben sind. Und es war nie so, dass sich die Kinder da groß Gedanken gemacht haben, sondern die haben gesagt, wenn wir mal sterben, dann sind wir Engel und dann geht es so weiter. Mhm. Und da war das zum Teil so, dass die Kinder die Eltern getröstet haben.
Mhm, das glaube ich, ja. 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 Aber das heißt, bei Ihnen persönlich ist das so, dass Sie sagen, ich halte mir das offen. Also ich weiß nicht, ob es was gibt und mal sehen, sozusagen.
Nee, ich denke mir schon, dass es was gibt, nur das lässt sich schwer beschreiben. Mhm. Also wie ich davon reden würde, würde es problematisch werden. Mhm.
Ja. Das kann man letzten Endes dann auch nicht so übersetzen auf dem Kinderlied.
Aber ich glaube eben auch dran, ich werde ja jeden Morgen wach, ohne dass ich es jetzt unmittelbar bestimmen kann. Ich gebe in jeder Nacht mein Bewusstsein ab und kriege ein anderes. Mhm. Das sind ja alles schon so Dinge, über die kann man sich schon wundern.
Ja, ja,
ja. Und das sind eben auch die Grenzen für das, was wir sozusagen mit unserem vernünftigen Willen erreichen können. Mhm. Und da so eine gewisse Demut zu entwickeln und auch eine Dankbarkeit, dass das alles so ist, das halte ich schon für sehr wichtig. Mhm. Ja.
Glauben Sie denn für sich selber, so, wenn Sie so ein bisschen auf Ihr Leben zurückblicken, aber auch auf das, was Sie jetzt machen und so weiter, dass mit dem Werk, auch was Sie geschaffen haben, dass Sie so sagen, ach, Friedrich, das hast du eigentlich ganz gut gemacht, das hast du ganz gut hingekriegt. Also, dass Sie auch das erreicht haben, was Sie eigentlich erreichen wollten, wobei das immer so klingt, als hätten Sie so ein Ziel, wahrscheinlich haben Sie ja nicht, Sie sind ja nicht gestartet da rein und haben gesagt, so, ich habe jetzt dieses Ziel, ich möchte gerne in 50 Jahren auf das und das zurückblicken, sondern es wird sich ja alles so ergeben haben.
Ja.
Aber dass Sie, oder hatten Sie auch immer für sich so ein bisschen den Anspruch, dieses, dass Sie möchten was geben und
ja, klar,
haben jetzt das Gefühl, ich habe das auch geschafft?
Zum großen Teil, ja.
Mhm.
Ja.
Mhm. Macht das frei, so ein Gefühl?
Das schafft so ein Vertrauenspotenzial in sich selber und auch in die eigene Zukunft.
Mhm.
Also ich habe so das Gefühl, jetzt das Gefühl, dass ich nicht mehr so viel Neues machen muss, aber dass ich mein Leben runden kann und dass ich vieles, was ich bisher gemacht habe, auch nochmal aufarbeiten kann. Also so, dass mir jetzt so bestimmte Erkenntnisse kommen in Hinsicht auf meine eigenen Sachen, die ich früher so nicht hatte.
Mhm.
Ja. Oder dass bestimmte Lieder plötzlich wichtiger werden und ich die gerne singe oder irgendwelche unbekannten Sachen, wo ich dann plötzlich denke, ach, das ist ja von mir. Und das freut mich dann auch. Und dass die Lieder überhaupt noch gesungen werden, das ist ja auch ein Wunder.
Ja. Ja, was heißt das?
Das war ja mal wirklich zeitbezogen, zeitkritisch. Ja, in den 70er Jahren. Und es gibt mittlerweile 3-4 Generationen, die in meine Konzerte kommen. Und das ist schon erstaunlich.
Ja, absolut. Und das ist auch das, was ich, also ich glaube wirklich jeder, also vor allem jeder, der Kinder hat, der kennt sie einfach. Der kennt auch ihre Lieder.
Ja.
Also ich bin nicht mit ihren Liedern groß geworden, weil ich komme eher aus so einer bisschen so eine CDU-Familie, so ein bisschen so, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie alles, was irgendwie eher linksorientiert war, haben die eher so mit Vorsicht und so.
Aha.
Aber halt dann spätestens bei meinem eigenen Kind und deren Familie, da bin ich dann auch mit ihren CDs sozusagen konfrontiert worden. Und also das passiert halt. Und dann, das ist ja ein Kulturgut, was sie eigentlich geschaffen haben, finde ich.
Ja.
So, das kann man ja
und schon. Da bin ich halt auch ganz zufrieden mit.
Mhm.
Ja. Und ich kann immer noch neue Sachen an meinen Dingen entdecken, was nicht heißt, dass ich nicht noch neue Sachen mache. Also ich habe angefangen zu malen, Klavier zu spielen, mich intensiver ums Gärtnern zu kümmern und. Das ist alles noch dazugekommen.
Werden Sie gerne alt? Das ist eine blöde Frage.
Werden Sie gerne alt?
Nee, es ist schon.
Also sagen wir mal so, ich bin mit meinem Altwerden ganz zufrieden.
Okay.
Ja, weil es mir ermöglicht, immer wieder neue Sachen zu entdecken.
Mhm.
Und weil ich mich nicht mehr so anstrengen muss, um rauszukommen, zu profilieren und.
Ja, okay.
Ja.
Mhm.
Also man kann so ein bisschen gelassener auf vieles reagieren.
Mhm.
Ja.
Also natürlich würde man sagen, niemand wird gerne alt vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, also ich bin jetzt 46 Jahre alt.
Ja.
Es gab mal eine Zeit, so mit Anfang 40, wo ich irgendwie so ein bisschen erkannt habe, dass man sterblich ist und dass man älter wird. Und,
ja.
Und dann hatte ich auch eine Zeit lang ein Problem damit. Aber irgendwann war es auch so, dass ich so gedacht habe, irgendwie freue ich mich auch. Weil es hat auch so ein bisschen was mit, ich gehe einfach jetzt mit Dingen anders um. Das macht es besser als früher.
Ich glaube, alt ist weder positiv noch negativ.
Das ist einfach
und das
so.
Ist ja schon im Lateinischen so, altus, das heißt hoch und tief.
Mhm.
Also zwei ganz gegensätzliche Bedeutungen hat das. Und alt, kann ich sagen, alt und weise und zufrieden und welterfahren.
Das stimmt.
Und ich kann sagen, oh, da siehst du aber alt aus. Da ist es wieder negativ. Gell?
Ja.
Gibt ja auch so einen Spruch, der heißt, alle wollen so alt werden, aber keiner will alt sein.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja.
Da ist auch so dieses Doppeldeutige drin.
Ja. Wie ist das denn jetzt, weil so haben wir ja auch angefangen mit dem Trampen, haben wir ja, als Sie gesagt haben, dass Sie das heutzutage noch machen, spielt dann in dem Moment, wenn die Menschen sie mitnehmen, auch eine Rolle, dass sie schon älter sind, dass sie denken so, also dass es vielleicht auch was anderes ist, als wenn man sagt, da steht irgendwie ein 25-Jähriger an der Dings, den nehmen wir besser nicht mit, sozusagen. Ist das ein Unterschied zu früher, dass die Leute dadurch auch offener sind, weil sie älter werden, auch wenn sie nicht kennen, meine ich zum Beispiel?
Oder sind einfach die Leute... Es fahren auch viele vorbei.
Achso, es fahren auch viele vorbei.
Ja, also auch hier im Dorf.
Auch hier im Dorf. Und dann extra auch, weil sie sie kennen? Nee, das nicht.
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Das kann ja auch sein.
Ja, klar. Ja.
Mhm. Okay. Was haben Sie denn... Also, das klingt immer so ein bisschen, aber Sie... Sind Sie zufrieden? Das wäre so ein bisschen meine abschließende Frage. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben?
Ja.
Ja?
Ja.
Hat die Kunst das
wobei
auch?
Wobei ich unter Leben nie Zuckerlecken verstehe.
Okay.
Ja, es gibt immer wieder Herausforderungen und es gibt immer wieder Situationen, in die ich gerate, die sehr schwierig sind.
Mhm.
Ja.
Mhm. Okay. Für Sie selber persönlich sozusagen herausfordernd sind.
Diese Woche,
ich
bin zur Uni gefahren mit dem Fahrrad und bin in einen Dauerregen geraten, sondergleichen. Ich war nass bis auf die Haut. Ich wollte hinterher zur Sauna gehen. Das konnte ich alles nicht machen, weil ich da nass wie ein Fuchs in Gießen im Klatschmohn, im Bioladen saß. Also das war so eine Situation, oh, habe ich gedacht. Muss das sein. Ja. Es gibt halt auch Tage, wo eine Menge Sachen schief gehen. Und dann gibt es wieder Tage, wo alles gut ist. Ja. Und wenn man sein Leben so sehen kann, in dieser Vielfalt, dann kann man damit zufrieden sein. Aber ich weiß nicht, was mir noch passiert. Also, es ist mir schon als kleines Kind so gegangen. Ich bin durch einen dunklen Kanal gelaufen, unheimlich schnell, und bin dann im Dunkeln gegen eine Eisenstange gelaufen. Und dieser Schlag, den ich da plötzlich gekriegt habe, das sind so Sachen, da habe ich immer noch Angst vor, dass sowas kommt.
Das verstehe ich. Das kann ich verstehen.
Ja.
Weil manchmal solche...
Und das geht ja auch so ganz schnell.
Weil manchmal solche Dinge passieren.
Gell? Ja. Also gestern, ich fahre mit dem Fahrrad und da kommt einer im Auto rausgeprescht. Und es war kurz davor, dass wir zusammengestoßen sind. Oder ich fahre mit dem Fahrrad an der Hund... ziemlichen Tempo an einer Frau vorbei, einem großen Schäferhund. Und genau wie ich auf der Höhe von der Frau bin, macht der Schäferhund einen Satz und springt mir genau ins Fahrrad rein. Und da habe ich auch gedacht, oh, das könnte einen schweren Sturz geben. Ich habe das so gerade noch hingekriegt. Ja, also solche Sachen.
Ja gut, ich meine, das sind natürlich jetzt Sachen, die sozusagen, jetzt war das jetzt sehr fahrradlastig, gibt es natürlich auch nochmal in anderen Bereichen, sage ich mal, dass es irgendwelche Schicksalsschläge gibt oder irgendwelche persönlichen, was auch immer. Klar, also man darf es natürlich nicht zu negativ sehen, das ist natürlich auch nicht, oder nicht zu sehr, sind Sie eigentlich ein optimistischer Mensch generell, nochmal so als Frage? Stehen Sie jeden Morgen auf und sagen so,
ich bin eher optimistisch, gucken,
Also,
aber ich erzähle dann immer die Geschichte von den drei Fröschen. Ja. Drei Frösche haben Pech. Die fallen in die Sahne rein. Der eine Frosch ist Pessimist, der tut überhaupt nichts. Der andere ist Optimist, der sagt, Gott wird mich retten. Und der Pessimist merkt nach einer Weile, es ist so, wie ich es vermutet habe, ich muss ertrinken. Und der Optimist denkt, Gott rettet mich doch nicht, ich muss auch ertrinken. Und jetzt kommt der Dritte, und der Dritte sagt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ich bin ein Frosch, also muss ich mich bewegen. Und er bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich. Aus der Sahne wird Butter, es wird hart und er steigt raus. Also diese dritte Option, das wäre so meine.
Und ich glaube auch, da steckt auch so ein bisschen diese Selbstbestimmtheit dahinter, oder? Also dass sie letzten Endes auch so ein bisschen sie gestaltet, oder haben sich auch ihr Leben immer so selbst gestaltet, oder?
Also selbst, ich denke heute, Selbstvertrauen, wirkliches Selbstvertrauen ist auch Gottvertrauen. Also ich verstehe unter Selbstvertrauen nicht so ein Egozentrismus. Ich muss unbedingt gerettet werden.
Das finde ich gut. Also ich finde das wirklich auch, da echt großen Respekt vor Ihnen, weil Sie auch irgendwie so, ich habe das Gefühl, so in, wenn ich mir das so anschaue, Sie haben so Ihr Ding gemacht. Sie sind ein Freigeist, Sie sind jemand, der eine Botschaft hat. Sie haben die Menschen erreicht damit, dann eben auch noch die Kinder. Das ist ja eigentlich das, was viele sich wünschen und damit ja auch im Grunde die Zukunft sozusagen. Davon hatten wir es ja am Anfang. Eigentlich haben Sie es echt gut hingekriegt.
Ja.
Muss man wirklich sagen. Ja. Also.
Im Hessischen heißt es Kammerlasse.
Wunderbar. Herr Fahle, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.